Hallo und herzlich willkommen zu Folge 60 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast. In der letzten Folge habe ich für heute Pit Gottschalk als Gast angekündigt. Die meisten HörerInnen werden es inzwischen mitbekommen haben, dass es bei Sport1 zuletzt ein paar Veränderungen in Verantwortlichkeiten gegeben hat. Deswegen begrüße ich heute einen Gast, den ich eigentlich für die neue Saison auf dem Zettel hatte und der aber tollerweise spontan Zeit und Lust hatte, heute mit mir über seine Arbeit und seinen Weg im Fußball zu sprechen. Und zwar ist die Rede von Florian Zenger, Chef-Scout und Datenanalyst bei den Clubfrauen. Herzlich willkommen, lieber Flo.
Hallo.
Man darf dir und euch auch noch gratulieren. Man muss ja immer mitdenken, dass leider noch nicht alle Menschen den Fußball der Frauen genauso intensiv beobachten und verfolgen wie den der Männer. Deswegen haben vielleicht nicht alle HörerInnen es mitbekommen. Ihr seid in die erste Liga aufgestiegen. Seit wann bist du wieder nüchtern?
Ich weiß gar nicht, ob ich das, also emotional glaube ich, bin ich es immer noch nicht. Wir haben also immer mal wieder Feierlichkeiten oder Ereignisse. Also bei uns war es zum Beispiel jetzt so, wir hatten letzten Freitag einen Empfang vom Oberbürgermeister, durften wir uns ins Gästebuch der Stadt Nürnberg eintragen. Das ist noch ein Ereignis, dann gibt's, das kann ich hier ankündigen, es gibt einen Doku-Film, einen Kinofilm über den Aufstieg über die letzten Spiele. Da wird im Juli, Mitte Juli wird da Kinopremiere sein, der wird dann in Nürnberg auch ganz normal im Kino laufen. Und da wird auch noch mal gefeiert. Nächste Woche lässt sich ein Teil der Mannschaft ein Aufstiegstattoo stechen. Also es passiert immer mal wieder was. Von daher, nüchtern war ich tatsächlich sofort wieder, weil ich bin am Tag des Aufstiegs nachts um 3:45 war ich im Bett und um 14 Uhr war die erste Scouting-Sitzung für die neue Saison. Also da war ich tatsächlich wieder nüchtern, aber so emotional ist man schon noch in anderen Sphären.
Sehr schön, das wäre ja eigentlich auch schlimm, wenn nicht. Wir kommen auf deine aktuelle Arbeit im Laufe des Podcasts heute natürlich noch intensiv zu sprechen. Ich würde aber erstmal den Blick zurückwerfen. Du bist in Berlin geboren und mit 10 nach Fürth gezogen.
Oh, Vorsicht. Ich bin nach Nürnberg gezogen, ich arbeite in Fürth.
Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, nach Fürth gezogen, sagst aber über dich, du fühlst dich als Nürnberger. Also okay, nee. Dann haben wir das gleich mal aufgeklärt. Du wohnst in Nürnberg, aber arbeitest in Fürth. Und wie kam das, dass du, also du warst ja dann trotzdem schon ein paar Jahre auf der Welt, dass du nicht sagst über dich, ich bin ein Berliner, sondern Nürnberg?
Mein Vater benutzt da immer einen Oberpfälzer Spruch, nämlich ein Singer, das im Hasenstall auf die Welt kommt, ist noch lang kein Haas. Also ein Küken, das im Hasenstall auf die Welt kommt, ist kein Hase. Weil meine Eltern sind beides Oberpfälzer, das heißt Berlin war für mich nie irgendwie so die emotionale Heimat in der Hinsicht. Ich war da, bis ich eingeschult worden bin und meine Eltern waren dann der Meinung, ein Kind, das vielleicht irgendwann mal nach Bayern wieder wechseln muss, schulisch, sollte nicht in Berlin anfangen, in die Schule zu gehen, weil dann wird's schwierig.
Autsch, die Berliner weinen jetzt.
Ja, das war die Einschätzung meiner Eltern. Ich weiß nicht, ob ich die teilen würde, aber meine Eltern hatten immer vor, nach Bayern zurückzukommen und dann war es tatsächlich so, dass wir 4 Jahre in einem Dorf in Niederbayern waren, weil meine Eltern beide, also mein Vater ist Arzt und meine Mutter ist OP-Schwester. Die waren dann am Krankenhaus dort in Niederbayern. Und nach 4 Jahren hat aber mein Vater sich niedergelassen in Nürnberg. Und das war dann eigentlich so der Beginn meiner Beziehung auch mit dem 1. FC Nürnberg. Weil es ist tatsächlich so, meine Fußballsozialisation und ich glaube, meine Datenaffinität und meine Affinität fürs Analytische kommt schon auch daher, dass ich am Anfang eigentlich mehr oder weniger, ja, den Sport an sich schön und gut fand, aber nicht an den Verein gebunden war. Ich glaube, mein erster Stadionbesuch war, glaube ich, tatsächlich irgendwie in München mal im Olympiastadion beim irgendwie, ich glaube, Bremen gegen Bayern war das. Das war 0-0 oder so. Also es war, hat mich dann auch nicht gefangen vom Verein her. Und es war dann eigentlich immer so ein Hin und Her und ein Suchen. Und Verein war gar nicht so im Zentrum. Und das kam dann eben erst so mit der Zeit. Also ich war Fußballfan, bevor ich Vereinsfan war. Und ich, dementsprechend war, als ich dann mit 10 in Nürnberg war, ging es dann so langsam los.
Du nimmst mir jetzt, ohne es natürlich wissen zu können, die Frage vorweg, die ich als nächstes gestellt hätte. Ich wollte nämlich genau das ansprechen, dass du mal beschrieben hast, du warst Fußballfan, bevor du zum Clubfan geworden bist. Würdest du sagen, ein bisschen hast du es ja jetzt schon angesprochen, das hat deinen Blick auf diesen Sport nachhaltig beeinflusst? Also kann man, selbst wenn man dann einen Verein noch findet, mit einer anderen Distanz auf bestimmte Dinge schauen, gerade wenn es so um Taktik und so weiter geht, als wenn man erstmal mit dem Herz in einen Verein reinstürzt und sich dann den Fußball erschließt?
Es ist bis vor dieser Saison hätte ich mich als sehr nüchternen und sehr rationalen Fußballmenschen beschrieben und hätte gesagt, ja, also Emotionen beim Fußball, die sind bei mir immer erst an zweiter Stelle und hätte das damit erklärt. Also nach dieser Saison muss ich sagen, also ich kann sehr viele Emotionen im Fußball empfinden, in beide Richtungen ausschlagend. Aber ich glaube, spielt schon eine große Rolle, dass ich, wenn ich mir ein Fußballspiel anschaue, immer den, wo es nicht die Mannschaft ist, mit der ich arbeite, tatsächlich auch das Analytische komplett einschalten kann und sagen kann, ich sehe das jetzt erstmal auf der Ebene und alles andere kann ich dann dazu schalten. Also es gibt kein Spiel, zumindest so investiert bin, dass ich nicht eine Mannschaft habe, wo es mir lieber wäre, wenn die gewinnt. Aber ich glaube, das kennen wir alle. Aber der Schritt ist dann doch schon da, dass ich sage, das kann ich ein- oder ausschalten und ich sehe es immer ein bisschen analytisch und ich glaube tatsächlich, dass das daher kommt, dass ich halt den Sport vor dem Verein interessant fand.
Ja, das ist doch schön, wenn man da noch was über sich selbst auch lernen kann, was die Emotionalität angeht. Und das andere, was du gerade angesprochen hast, finde ich tatsächlich ein überraschendes Phänomen im Fußball. Mir geht das auch so. Ich kann Spiele gucken, wo ich mit keinem Team irgendeine Verbindung habe und nach einer Viertelstunde möchte ich, dass eine von den beiden gewinnt. Und ich kann es überhaupt nicht erklären. Dein ursprünglich erlernter Beruf, in dem du auch nach wie vor tätig bist natürlich, ist aber Lehrer. Was übrigens eigentlich bedeutet, dass du gut zu Mainz 05 gepasst hättest. Da hat es nämlich in der Vergangenheit viele ehemalige Lehrer auf der Trainerbank gegeben. Einer der Co-Trainer, der jetzt gerade wechselt, gehört auch dazu. Aber Sport gehört überhaupt nicht zu deinen Fächern, was man ja vielleicht erstmal erwarten könnte, sondern Englisch, Sozialkunde und Geschichte, richtig?
Genau. Also das Zweite, was dann die Menschen immer erwarten, nachdem ich ja viel mit Datenanalyse mache, ist, dass irgendwo Mathe oder Physik dabei ist. Nein, also weder Mathe noch Physik noch IT. Alle drei Sachen unterrichtet meine Frau, aber ich unterrichte die nicht. Und was ich zusätzlich noch jahrelang gemacht habe, was ich jetzt nicht mehr mache, ist das Schultheater. Also ich habe zusätzlich auch noch auf der Ebene gearbeitet, weil es mir immer wichtig war, zusätzlich noch ein bisschen drüber hinaus mit Menschen zu arbeiten, die jenseits des Unterrichts. Aber ansonsten ist es tatsächlich Englisch Sozialkunde, wobei das Fach inzwischen in Bayern seit 2 Jahren Politik und Gesellschaft heißt. Das ist aber, glaube ich, wirklich nur ein anderer Anstrich für genau dieselben Inhalte und eben Geschichte.
Wie soll man das denn händisch in den Stundenplan schreiben, Mensch?
Die Abkürzung ist PUG und als Englischlehrer ist PUG halt, das ist der Pakt, das ist der Mops, das finde ich immer höchst ungut.
Okay. Wie hat sich denn dann bei dir entwickelt, dass du angefangen hast, über Fußball zu schreiben?
Der Anfang war tatsächlich, dass ich ab und zu so Forenbeiträge oder sonst irgendwas längere geschrieben habe und irgendwann ist jemand auf mich zugekommen, damals noch von Faszination Nordkurve, also tatsächlich der Seite, die im Dunstkreis der Ultras in Nürnberg aktiv ist und gesagt hat, ja, wir bräuchten jemanden, der das beschreibt, der da uns da Spielberichte schreibt. Und da habe ich das gemacht, eine ganze Zeit lang. Das war ohne irgendwelche Verpflichtungen oder sonst irgendwas. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass so manches, was ich schreibe, manche Wendungen sind dann auch in anderen Artikeln von professionellen Kollegen aufgeteilt. Da habe ich gemerkt, naja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, was ich da mache. Und habe mich dann halt irgendwann mal mit denen auch ausgetauscht. Und habe gesagt, ja, das lesen wir. Und dann hat es dann auch tatsächlich angefangen, dass sie ab und zu angefragt haben, ob ich Amateurfußball mache. Und dann bin ich irgendwann zu Clubfans United gewechselt, weil die eben noch jemanden braucht, oder die wollten jemanden, der so ein bisschen das eben auch auf der analytischen Seite macht. Und für mich war es so, dass ich so ein bisschen auch aus der Kurve rausgewachsen bin. Also ich saß immer in der Nordkurve, aber ich stand nicht. Also ich war in der Nordkurve, aber ich saß. Und irgendwann habe ich mich da eben rausentwickelt. Und dann war auch die Distanz zu dieser Ultra-Seite in irgendeiner Form jetzt nicht unbedingt inhaltlich, weil ich inhaltlich tatsächlich vieles immer noch gut finde, was da passiert, wenn auch nicht alles. Aber war dann eben so, dass ich gesagt habe, ich probiere das jetzt auf der Ebene und war dann bei Club Fans United. Und dann war die große andere Wendung war dann tatsächlich, dass ich, und da begegnen sich jetzt zwei Welten, ich bin Lehrer an der beruflichen Schule, also eine Fachoberschule, Berufsoberschule, dass du kannst nach der Realschule oder nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung dein Fachabitur und dein Abitur machen, zählt aber in Bayern nicht als Gymnasium oder als allgemeinbildende Schule, sondern als berufsbildende Schule. Mhm. Und Lehrer an der berufsbildenden Schule müssen alle 4 Jahre ein Praktikum machen. Fände ich für allgemeinbildende Schulen auch gut, aber das ist nur am Rande. Das heißt, du bist mal draußen, du gehst in die Berufswelt. Ein Kollege von mir war beim Bestatter, hat da Trauergespräche geführt und Leichen gewaschen. Ein anderer Kollege war einfach bei der Sparkasse in der Finanzbuchhaltung. Also es sind ganz unterschiedliche Dinge. Und ich habe dann eben gesagt, ich würde ganz gern zur Zeitung. Und dann war ich bei der Nürnberger Zeitung und habe da 2 Wochen lang den Redaktionsalltag mitbegleitet. Und dann war es so, dass die gesagt haben, ja, möchtest du das nicht irgendwie als freier Mitarbeiter weiterhin machen? Mhm. Und so bin ich dann in die Schiene reingerutscht. Und dann war es eine Zeit lang so, dass ich die Nachspielanalysen bei Club Fans United gemacht habe und die Gegnervorstellung in der Zeitung tatsächlich. Das ist eine interessante Anekdote da. Meine allererste Gegnervorstellung war Dynamo Dresden unter Christian Fjell. Und Christian Fjell ist ja jetzt der Profitrainer der Männer in Nürnberg. Also da schließt sich dann auch ein Kreis.
Ah, okay. Das mit also den Praktika als Lehrer finde ich total spannend. Was du jetzt schon angesprochen hast, ist eben so die Parallelität. Also einerseits für Clubfans United. Vorher hast du ja auch schon, wenn ich das richtig weiß, für andere Online-Portale geschrieben. Und dann eben die Zeitung. Würdest du sagen, also wenn man so das Selbstverständnis bei Clubfans United liest, dann ist ja schon total nachvollziehbar eben so eine Betonung darauf auch, dass das was ist, was privat passiert, ne? Und wo jetzt natürlich also ein inhaltlicher Anspruch, aber jetzt nicht ein streng journalistischer Anspruch da ist. Würdest du sagen, du bist unterschiedlich rangegangen, wenn du die Texte für die eine oder die andere Geschichte geschrieben hast?
Insofern anders, dass ich dass Club Fans United halt ein Online-Medium ist und dass du dann natürlich wesentlich mehr Platz, du hast halt keine Beschränkung. Mhm. Das schränkt ein, aber ansonsten war für mich der Anspruch immer klar. Mein Stil ist ja vielleicht kein so ganz einfacher, weil es eben doch immer analytisch mit Datenbezug und so weiter war. Und dementsprechend war, glaube ich, der Unterschied gar nicht so groß zwischen der Art und Weise der Texte. Mhm. Und für mich war auch dann irgendwann habe ich beschlossen, ja, ich sehe mich jetzt in dem, wie ich arbeite, grundsätzlich als Journalist. Weil ansonsten müsstest du ja unterschiedliche Ansätze verfolgen und so weiter. Und ich sehe das eigentlich immer in dem Anspruch, dass ich den journalistischen Anspruch auch erfüllen will. Mhm. Inwiefern mir das gelungen ist oder nicht, das muss jeder selber wissen. Es ist aber tatsächlich auch so, wenn ich jetzt im Verein arbeite, die Menschen, die dort mit mir arbeiten, die haben auch immer das Gefühl, da ist jemand, der aus dem Journalismus kommt. Da kommt nicht der Lehrer, sondern da kommt jemand, der in irgendeiner Form aus dem Fußballjournalismus kommt.
Mhm. Und das klingt jetzt aber so nach den Erfahrungen, die du gemacht hast, auch als wäre da so die Beziehung zwischen der, ich sag mal, Blogsphäre und dem Journalismus auch eine recht positive, oder? Weil das ist ja nicht an allen Standorten so. Ich kriege das schon mit, dass es auch durchaus Standorte gibt, wo sich da so eine, ja, so eine ein bisschen weirde Rivalität eigentlich ausbildet.
Das habe ich in der Form eigentlich gar nicht gemerkt, muss ich sagen. Also das muss man auch sagen, der Verein hat da von Anfang an uns als Medium genauso gleich behandelt wie alle anderen. Also da war das, von daher war das immer so ein, das sind genauso, die arbeiten genauso journalistisch, die kriegen genau alle vollen Akkreditierungen und so weiter. Also ich war dann auch zum Beispiel in der Corona-Zeit journalistisch akkreditiert. Das heißt, ich habe Spiele gesehen, die halt sonst noch 100 andere gesehen haben und sonst niemand im Stadion. Und das glaube ich, ist das. Und zum anderen ist es tatsächlich, glaube ich, schon so einfach auf einer persönlichen Ebene. Ich kann halt mit den Kollegen, die da für die Zeitungen schreiben, kann ich halt gut. Mhm. Und deshalb war da nie so die Rivalität, sondern man hat sich halt ausgetauscht. Die rufen heute noch an und wollen was wissen. Jetzt kann ich halt nicht mehr so wahnsinnig viel sagen, aber teilweise gibt es schon noch so, dass sie sagen, ja, kannst du mal beim Text schauen oder kannst du mal, kann man das so sagen oder das passiert heute noch. Und von daher ist es jetzt nicht so, dass ich sage, da war irgendwie eine Rivalität in welcher Form. Ob das jetzt an uns persönlich oder an mir persönlich, weil ich kann für die anderen beiden, die das gemacht haben, ja auch sprechen, da gab es auch nie in irgendeiner Form Rivalität. Das weiß ich gar nicht. Ob das halt, weil wir halt ein Medium waren und nicht irgendwie 5, 6 und irgendwie manchmal gibt es ja so die Einstellung, was weiß ich, dass diejenigen, die da die Blogs schreiben, das sind halt irgendwelche verqueren Fans, die sich irgendwie versuchen, an Tickets zu kommen und eigentlich gar nicht schreiben können oder sonst irgendwas. Also das war ja bei uns nie der Fall. Mhm. Und ich glaube, das andere am Standort, was am Standort Nürnberg ein bisschen anders ist als anderswo, das ist halt so, die Journalisten, die dort sind, das sind ja auch alles eigentlich Clubfans. Also die kommen ja eigentlich auch alle aus der Kurve in irgendeiner Form. Und ich glaube, das ist, du hast dann trotzdem noch ein anderes Arbeiten, wenn du merkst, naja gut, ich war ja auch einer, der aus der Kurve kommt. Ich arbeite jetzt halt, schreibe jetzt halt einfach nur für die Zeitung. Mhm. Das ist, glaube ich, was anderes, als wenn da jetzt jemand, was weiß ich, aus Stuttgart kommt und dann halt da zufällig über Nürnberg schreibt.
Ja. Ja, ich glaube ja sowieso, dass viel mehr Menschen im Journalismus über diese Fußballbegeisterung und durchaus eine Begeisterung für einen bestimmten Verein da auch reingekommen sind und das nur immer so ein bisschen von sich weisen und dass da Transparenz eigentlich viel besser wäre, als immer so zu tun, als gäbe es diese Verbindung nicht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Kannst du dich denn dran erinnern, wann so der Punkt gekommen ist, an dem du gesagt hast, ich fuchs mich jetzt in diese Themen Datenanalyse und so weiter tiefer ein? Also weil das bedarf ja schon auch einer Einarbeitung und einem Verständnis von bestimmten Aspekten des Spiels, die man sich erstmal erarbeiten muss.
Da gibt es eigentlich zwei parallele Ereignisse und wie immer bei mir als wie heißt es, ich bin kein Buchwurm, weil ich sie nicht verschlinge, sondern ein Buchdrache, weil ich sie horte. Ja, also sind dann tatsächlich zwei Bücher, die ich gelesen habe. Das ist zum einen Moneyball, also das Baseball-Buch. Ich glaube, den Film kennt jeder mit Brad Pitt und mit Jonah Hill. Aber das Buch, das drauf basiert, ist eigentlich viel weniger dramaturgisch, sondern da geht es tatsächlich um die Datenrevolution im Baseball und die Geschichte auch, die davor schon vor den Oakland A's schon passiert, mit Bill James, also mit dem ersten Datenanalysten, der quasi händisch das alles noch macht und erkennt, welche Teams besser sind als das Geld, das sie ausgeben und so weiter. Und zum anderen die Anwendung dessen dann in Christoph Biermanns Fußballmatrix. Mhm. Die zwei. Und das war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, das muss im Fußball auch gehen. Beschäftig dich mal damit. Und dann habe ich angefangen damit. Tatsächlich mit Daten und so weiter und habe mich immer weiter eingelesen. Und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich leiste mir jetzt persönlich einen Zugang zu einer Scouting-Datenbank und arbeite damit dann weiter.
Mhm. Spannend. Christoph Biermann, einer von den guten, Grüße an dieser Stelle. Taktische Beobachtungen und Analysen haben, würde ich jetzt so für mein Empfinden mal sagen, gerade auch durch die Blog-Szene irgendwann wie so einen Boom erlebt. Ich finde, dass es sau spannend und bereichert ist. Gleichzeitig hat man auch an der einen oder anderen Stelle so das Gefühl gehabt, da schreiben Leute so sehr innerhalb von einer kleinen Bubble so für jeweils, also die anderen in dieser Bubble. Hast du beim Schreiben sowas wie eine Zielgruppe im Kopf gehabt? Oder auch so das Gefühl vielleicht, okay, du bist da jetzt sehr tief drin, aber in deinen Texten brichst du es wieder irgendwie runter auf ein allgemeinverständlicheres Level?
Also ich glaube, da kommt der Lehrer dann tatsächlich durch. Also die didaktische Reduktion ist schon immer was irgendwie in irgendeiner Form im Kopf ist. Mhm. Ich glaube, also das hat man mir gesagt, das war dann auch einer der Gründe, warum, wenn wir dann zu meiner Tätigkeit im Fußball kommen, warum man mich angesprochen hat, dass mir das ganz gut gelingt, dieses Runterbrechen von sehr komplexen Inhalten auf eine verständliche Ebene. das klappt nicht immer. Wie gesagt, mein Stil ist immer, also ich, mein journalistischer Stil ist viel zu komplex manchmal noch und meine Sätze sind immer noch viel zu lang, egal, das ist im Sprechen ja auch so, weil im Kopf das Feuerwerk losgeht und man will alles unterbringen und man versucht es irgendwie wie klein zu halten. Aber das ist, war immer schon das Ziel, möglichst komplexe Informationen möglichst einfach darzustellen. Also dieser, manchmal sage ich auch, ich bin eigentlich gar kein Datenanalyst, sondern ich bin eher ein Datenübersetzer. Weil das letztlich ja dann auch so das Ziel so ein bisschen ist, dass wir schauen, dass wir das, was da ist, in irgendeiner Form ja verständlich machen. Und das muss ich in meiner täglichen Arbeit im Fußball jetzt ja auch machen. Also wir haben gerade, kann ich vorwegnehmen, wir haben gerade so Saisonabschlussgespräche, wo anhand der Daten und wenn ich den Spielerinnen das erkläre, da hilft es ihnen auch nichts, wenn ich ihnen sage, du hast 249 Pässe ins letzte Drittel gespielt. Damit kann niemand was anfangen, sondern man muss es halt in irgendeiner Form konzeptualisieren und einbetten. Und genau das ist, habe ich damals schon als meine Aufgabe gesehen und das ist, mache ich jetzt halt nach innen, was ich vorher nach außen gemacht habe.
Oh ja, und das mit dem Datenübersetzer, finde ich, ist ein sehr schöner Begriff. Und da sind wir dann auch schon beim zweiten Thema, nämlich letztes Jahr im September oder vielleicht war es auch schon vorher, beim September ist es dann zumindest offiziell verkündet worden, hast du dann die Möglichkeit bekommen, aus der Theorie quasi ins operative Geschäft zu wechseln, eben als Datenanalyst für die Clubfrauen und auch als Scout. Kannst du dich sicherlich, weil es ist ja noch nicht mal ja hier an den Moment der Anfrage erinnern und vielleicht vor allen Dingen auch, was du dir in dem Moment gedacht hast. Wie überrascht warst du?
Das ist total interessant, weil meine Tochter da dran schuld ist.
Oha.
Also meine Tochter war zu diesem Zeitpunkt 7, die ist jetzt 8. Und die hat völlig überraschend, die hatte mit Fußball gar nichts zu tun. Die hat zu mir gesagt, sie würde gern das Fußballcamp beim FCN machen, weil der FCN erstmals ein Camp nur für Mädels angeboten hat. Mhm. Und sie hat gesagt, das will sie unbedingt machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja klar, melde ich dich an. Und da habe ich sie angemeldet und habe sie halt immerhin begleitet. Und ich hatte vorher schon so ein bisschen Austausch mit Osman Chankaya, also dem sportlichen Leiter und Trainer. Und der war eben dann auch da. Und dann haben wir angefangen zu quatschen, mehr zu quatschen. Mhm. Währenddessen zusätzlich kam halt dazu, dass die Spielerinnen, also Amelie Töle, Franziska May und Lea Paulik waren Teil der Trainerinnen von diesem Fußballcamp. Das heißt, meine Tochter hatte sofort eine Beziehung zu denen und war ganz begeistert. Mhm. Dann habe ich schon gemerkt, also das war irgendwie so, sie hat mir vermittelt, das sind Menschen, mit denen man gut arbeiten kann. Also meine Tochter, meine Kinder haben da ein sehr, sehr gutes Gespür. Die sind auch, um nochmal zum Männerfußball zu kommen, Christian Fjell war öfters schon bei uns zu Hause, die lieben den. Mhm. Also das ist für mich auch so ein Anzeichen. Da ist ein Mensch, der mit Menschen umgehen kann, der empathisch ist. Und das war dann eben so der erste Aspekt. Und dann kam Osman eben zu mir und wir haben uns unterhalten. Und dann hat er gesagt, du könntest uns eigentlich helfen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, komm einfach mal zum ersten Saisonspiel. Also das war gegen Wolfsburg 2. Und alle Teilnehmerinnen von diesem Mädelscamp durften sowieso umsonst rein. Und dann habe ich gesagt, dann geh mal halt mit der ganzen Familie. War das erste Mal, dass mein Sohn bei einem Fußballspiel war das vorletzte Mal. Mein Sohn ist kleiner, der wird jetzt in einem Monat 6. Der findet Fußball ganz furchtbar. Das ist auch sehr spannend. Der war dann nur noch einmal, hat er über 90 Minuten ein Spiel gesehen. Nämlich da kommen wir vielleicht dann auch noch dazu. Das war im Stadion, als wir Pokal dort gespielt haben. Aber sonst, der ist raus. Aber meine Tochter ist total begeistert. Und dann war es eben so, wir haben das Spiel geguckt und dann hat Osman zu mir gesagt, ich schicke dir mal das Video von dem Spiel dann auch. Also es waren 5-0, das war wirklich sehr beeindruckend, dieses Spiel. Und ich habe gesehen, die Art und Weise, wie sie spielen und die Art und Weise, was ich von Fußball, wie ich über Fußball denke, die sind kompatibel. Und dann habe ich das Spiel so ein bisschen analysiert und ich habe mich mit Osman 1,5 Stunden hingesetzt und sind einzelne Szenen durchgegangen. Und dann hat Osman zu mir gemeint, und du, das könntest du eigentlich immer machen. Mhm. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und dann habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, weil es durchaus ja mehr Arbeit bedeutet und das muss sagen, zu dem Zeitpunkt war es mir auch nicht so ganz bewusst, was das für meine journalistische Arbeit bedeutet. Mhm. Und dann war Pokalrunde und dann vor, ich glaube, vor der Pokalrunde saßen wir dann das erste Mal zu dritt zusammen. Damals gab es noch einen Videoanalysten, den Bernd Richter, der dann leider aufgrund dessen, dass er Produktionsleiter bei einer großen Bäckerei ist, dann irgendwann aufhören musste. Aber dann haben wir den Karlsruher SC als Pokalgegner gemeinsam analysiert. Und dann hat Osman gemeint, ja, also dann machen wir das doch fix. Mhm. Und Osman ist von seiner ganzen Art und Weise her ein unglaublicher, der Begriff ist zwar unangenehm, aber er passt Menschenfänger, weil er kann Menschen überzeugen und er hat eine sehr, sehr, sehr offene und sehr, sehr warme Art, mit Menschen wertschätzend umzugehen. Und ich habe mich da irgendwie dann auch so, hatte das Gefühl, das könnte gut werden. Und ich will es einfach mal ausprobieren, weil du, ne, du arbeitest da so lange in der Theorie und dann willst du das halt in irgendeiner Form auch mal anwenden. Mhm. Und dann haben wir quasi gesagt, ja, das machen wir jetzt. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis die ganzen Prozesse dann auch abgeschlossen waren. Da gab es dann auch zum Beispiel ein Gespräch mit Christian Bönig, dem Pressesprecher oder dem Leiter der Kommunikationsabteilung beim FCN, was das jetzt bedeutet für die journalistische Arbeit. Also ich war bis zu dem Zeitpunkt immer bei den Pressekonferenzen dabei und habe Fragen an den Trainer gestellt und dann haben wir natürlich gesagt, also der Analyst der Frauen kann nicht dem Trainer der Männer in der Pressekonferenz Fragen stellen. Das würden wir andersrum ja auch nicht wollen. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, ja, also es gibt eine mehr oder minder vertragliche Verpflichtung, die ich weitermachen muss, also die Spielanalyse hinter der Paywall bei nn.de, da habe ich für die ganze Saison zugesagt, das möchte ich nicht aufgeben. Und es war dann tatsächlich so, dass ich das die ganze Saison noch weitergemacht habe. Mhm. Allerdings halt immer nur rein faktisch basiert, ohne Wertungen. Also ich habe keine Wertung darüber abgegeben, wie ich jetzt die Spielweise fand oder wie ich die Personalentscheidungen finde, weil ich finde, das wäre höchst ungünstig gewesen. Ja. Wie gesagt, das passt halt dann einfach nicht. Und alles andere habe ich eingestellt und mich dann tatsächlich auf die Spielanalysen konzentriert fürs nach innen arbeiten. Und ich glaube, die offizielle Vorstellung war dann, glaube ich, am 18. September. Ich habe aber vorher schon Gegnervorbereitung gemacht und auch schon Spielerinnen im Scouting angeguckt, schon vorher. Aber das war dann, glaube ich, so der offizielle Anfang. Mhm.
Du hast jetzt gerade Osman Çankaya ja schon angesprochen, der damals noch sportlicher Leiter und Trainer war, der jetzt nach der Saison den Trainerposten abgibt, um sich eben in der ersten Liga auf die sportliche Leitung zu konzentrieren. Und du hast mal zu Beginn deiner Tätigkeit gesagt, dass ihr eine sehr ähnliche Art habt, wie ihr Fußball seht, versteht, was ihr von Fußball möchtet. Wie würdest du das denn beschreiben?
Also wir wollen, also das Saisonmotto, das dann jetzt dann irgendwann auch auf meinen Oberarm kommt, heißt mutig bis zum Schluss. Und ich glaube, das passt entstanden ist es tatsächlich erst nach dem Pokalspiel gegen Wolfsburg, wo Osman in einem Video, das man immer noch sehen kann, danach spricht, die Leute, diese 17.000, die sind hier, weil ihr so seid, wie ihr seid, nämlich eben so, wie wir sein wollen, mutig bis zum Schluss. Also tatsächlich immer den Mut haben, nach vorne zu spielen, auch bei einem 1-0 auf ein 2-0 zu gehen, beim 2-0 auf ein 3-0 zu gehen. Das ist so das eine. Das heißt aber nicht, dass man jetzt, ne, also Hurra, Fußball soll es nicht sein, sondern es soll schon in irgendeiner Form eine gesicherte Defensive sein, aber ganz an sich heißt schon, direkt viel nach vorne, mit Tempo spielen. Diese Ideen, die sind schon sehr, sehr ähnlich. Und ansonsten, die andere Art und Weise ist halt auch so ein bisschen dieses Datenaffine, das hat Osman auch. Mhm. Und er hat dann halt mit mir auch noch jemanden gefunden, der ihm die Daten übersetzt. Und der die dann auch anwenden kann. Und ich glaube, so dieses moderne Denken gibt er dann auch, also wir können kein Moneyball spielen in der Form, wie es die Oakland A's oder so gespielt haben, aber wir sehen es schon so, dass wir sagen, also wir wollen aus weniger Ressourcen mehr rausholen als andere und das eben in irgendeiner Form, also diesen Aspekt des Moneyball auf jeden Fall übernehmen, dass wir sagen, wir wollen weiterkommen mit weniger Ressourcen. Mhm.
Wir haben jetzt schon drüber gesprochen, dass du dich vorher journalistisch intensiv mit den Männern beim FCN beschäftigt hast. Hattest du die Frauen zu dem Zeitpunkt überhaupt schon mal in den Blick genommen oder war das dann so eine ganz neue Welt, die sich da eröffnet hat?
Ich wusste davon, ich hatte auch schon zwei oder drei Spiele gesehen vorher, aber natürlich nicht in der Intensität, dass ich jetzt irgendwie schon gewusst hätte, wo der, wie der Kader aufgestellt ist oder sonst irgendwas. Es war dann ganz spannend, weil das, ich habe das Spiel gesehen gegen Wolf, also dieses erste Spiel gegen Wolfsburg 2 und saß mit Osman und hab ihm zwei Positionen genannt, die ich, auf denen ich verändern würde oder wo ich sagen würde, da bräuchte man noch Verstärkung. Und dann hat er gemeint, das ist jetzt genau, sind genau die, die ich auch im Blick hatte. Das war dann auch so. Da hat man auch gemerkt, man hat irgendwie so die gleichen Vorstellungen. Aber ich wusste davon, ich wusste auch, dass die zweite Liga spielen, ich wusste auch, dass es in der Saison vorher Phasen gab, die gut waren. Ich wusste, dass dann über einen Corona-Ausbruch und sehr, sehr viele Kreuzbandverletzungen dann die Saison am Ende nicht ganz so, also die Saison ist dann etwas ausgelaufen in der Vorsaison und da wäre vielleicht mit einer kompletten Mannschaft sogar auch schon mehr als ein sechster Platz, der ja auch als Aufsteiger schon wahnsinnig gut war, drin gewesen. Aber also das wusste ich, aber ich wusste jetzt keine Spielerinnen in welcher Form oder sonst irgendwas, davon wusste ich noch nichts.
Was ja bei den Frauen ein großes Thema ist, ist das natürlich diese Datenflut, die man von den Männern kennt. Also auch was du jetzt gesagt hast, du hast dich dann da auf eigene Initiative angemeldet für Datenbanken und so weiter, so überhaupt nicht existiert. Und vor allen Dingen, je weiter runter man in den Ligen kommt, also dass es eben hauptsächlich das ist, was man, ich sag mal, selbst sammelt. Wie gehst du dieses Thema denn an? Weil du beobachtest ja sicherlich nicht nur eure Frauen, sondern eben, du hast es gerade schon angesprochen, die Gegnerinnen. Und die Datenlage ist ja mit der beim Männerfußball überhaupt nicht vergleichbar.
Das stimmt, wobei das eben dem Jahr, in dem ich jetzt im Frauenfußball arbeite, tatsächlich deutlich besser geworden ist. Also
EM sei Dank, ja.
Ja, also die zweite Liga in Deutschland ist tatsächlich so erfasst, dass man Gegnervorbereitung anhand von Daten machen kann. Alles drunter leider nicht mehr, was das Scouting deutlich schwieriger macht. Also Regionalliga-Daten, wenn ich hätte, da wäre ich sehr, sehr froh drum, weil dann könnte ich tatsächlich auch Spielerinnen anschauen, jenseits vom Video. Aber da muss man halt dann aufs Video zurückgreifen. Das ist halt dann so. Oder auch mal hinfahren. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass die Datentiefe natürlich eine andere ist. Also bei den Männern kann ich U17-Bundesliga-Daten anschauen. Das ist überhaupt kein Problem. Und das kann ich halt bei den Frauen nicht. Da kann ich in die zweite Liga und alles drunter geht gar nicht. Oder was weiß ich, die österreichische Liga ist zum Beispiel gar nicht erfasst datentechnisch. Da muss ich dann eben Video gucken, aber es wird deutlich besser. Also gerade jetzt in der zweiten Saisonhälfte haben wir aus Tschechien, aus Polen, aus der Schweiz Daten, die wir anschauen können, aus Belgien. Das ist deutlich besser geworden. Also da kann man dann auch mitarbeiten im Scouting und in der Gegnervorbereitung war es nie so das große Problem, eben weil immer was da ist. Das wird nur dann zum Problem, weil die zweite Liga läuft ja auf Stage-TV, da sind die Vereine selber dafür zuständig, die Kamera einzuschalten und aufzustellen, wenn man den Platz wechselt. Und das machen halt nicht immer alle Vereine. Dann fällt mal eine Kamera aus, dann hast du kein Video. Und in dem Moment, wo du kein Video hast, hast du auch keine Daten.
Ja, das ist aber schon eine ganz andere Welt, oder?
Es ist eine komplett andere Welt. Also ich habe auch, sagen wir mal, im Video Kamerawinkel gesehen, die es bei den Männern, glaube ich, in der Kreisliga nicht geben würde, wo halt einfach die Kamera auf dem Boden steht und wenn du jetzt die Aufgabe hast, die linke Außenverteidigerin dir anzuschauen, dann kannst du zumindest eine Halbzeit komplett vergessen, weil die so weit weg ist, dass du gar nichts siehst. Das ist tatsächlich eine völlig andere Welt, aber man lernt damit umzugehen. Also es ist tatsächlich so, man richtet sich darin ein, man ärgert sich jedes Mal wieder, ärgert sich auch jedes Mal über sämtliche Geräusche des Windes oder sonst irgendwas, die da im Ohr dann rauschen, während man das Video anschaut. Aber ja, man richtet sich halt ein.
Hat sich bei dir jetzt mal, abgesehen von der inhaltlichen Arbeit, auch der Umgang so, ich sag mal, in der Männerfußball-Bubble verändert, wenn Leute sich so ihre Urteile bilden über den Fußball der Frauen oder ihre Kommentare darüber abgeben? Also je mehr man quasi weiß über das Level an Struktur und Professionalität, was da eben bereitgestellt wird, wie verändert das den Blick?
also es verändert auf jeden Fall den Blick ganz gewaltig, weil man sieht ja, wobei es tatsächlich, das ist bei den Männern ja auch so, du siehst die 90 Minuten und du siehst sonst nichts. Mhm. Und wenn du in der täglichen Arbeit drin bist, merkst du, wie viel andere Dinge noch dazu gehören. Und man merkt eben dann zum Beispiel jetzt bei uns in der Mannschaft, du merkst ja, wir trainieren jetzt nicht aus, oder wir haben nicht aus Spaß um 19 Uhr trainiert, sondern weil die Menschen, die in dieser Mannschaft sind, eben vorher entweder zur Uni gehen, zur Schule gehen oder arbeiten gehen. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir finden das alle ganz toll und wir sind lieber auf dem Fußballplatz um 19 Uhr als zu Hause. Und diese Umstände, da entwickelt man einen sehr, sehr großen Respekt dafür, dass man quasi auf dem Level Fußball spielt und zusätzlich noch einen zweiten vollen Job macht. Ich meine, das war für uns alle in irgendeiner Form der Fall. Also, aber trotzdem ist es sowas, wo ich sage, ja, bei den Männern wird halt viel mehr in irgendeiner Form dahin getragen und die müssen nichts anderes machen, selbst auf einem ganz anderen Level müssen die eigentlich nichts anderes machen, aber wenn du jetzt, also bei uns wird es auch nächstes Jahr in der Bundesliga noch sein, dass die zumindest, die studieren werden, weiter studieren.
Ja.
Das ist schon so was, wo ich sage, da wächst mein Respekt ganz, ganz gewaltig und dass man das dann teilweise, was die machen, weil das ist genauso ein Fulltime-Job, diese Arbeit als Fußballerin, dass die das teilweise für unter den Umständen für die Entlohnung machen, das nötigt einem sehr, sehr viel Respekt an und dann merkt man auch teilweise, ja, wie viel da eigentlich passiert, obwohl die Strukturen und so weiter gar nicht da sind. Deshalb finde ich den Ansatz, den Osman bei uns wählt, auch so gut. Er sagt, Equal Pay ist in irgendeiner Form nicht erreichbar derzeit. Equal Play muss aber möglich sein. Das heißt, Equal Play, damit meinen wir versuchen die gleichen Strukturen. Das heißt, ein eigener Teambus, die Übernachtung in denselben Hotels wie die Männer, die medizinische Versorgung wie die Männer, der Zugang zu den Trainingsplätzen und den Trainingsgeräten wie die Männer. All das zumindest gleich zu machen, Strukturen und Unterstützungsstrukturen wie bei den Männern aufzubauen, das finde ich, sagen wir mal, tatsächlich dann so wichtig, weil man dann den nächsten Schritt auch gehen kann. Aber wenn die Strukturen nicht da sind und man sofort in das Gehalt der Spielerinnen investieren würde, dann wäre die Diskrepanz unserer Auffassung nach auch zu groß.
Ist ja tatsächlich auch was viele Spielerinnen sagen, ne? Also vor allen Dingen, was ich aber ganz spannend finde, eigentlich im Gespräch mit Spielerinnen, dass es da viele gibt, die durchaus reflektieren und sagen, der Bereich der Männer ist ja auch, was das Gehalt angeht, so abgedreht, dass man eigentlich sagen muss, man müsste, wenn man über Equal Pay spricht, dahin kommen zu sagen, man gleicht sich von beiden Seiten an. Also man muss auf der einen Seite eigentlich runtergehen von den Höhen, die da mittlerweile erreicht sind. Und auf der anderen Seite muss man eben hochgehen. Wie hoch das dann irgendwie jeweils ist, da hört dann natürlich auch wieder, ist dann wieder die Frage auch, welche Finanzkraft der Club hat. Aber gerade diese Geschichte mit dem, ich sag mal, Grundeinkommen ist da ja ein Thema. Und was du noch angesprochen hast, auch jetzt in Bezug auf Osman, die Geschichte mit dem Equal Play hat ja tatsächlich auch während der Europameisterschaft im Prinzip die Themen dann am Ende stärker bestimmt. Ich glaube, dass also je intensiver Leute in den Strukturen drin sind, desto schneller ist dann auch eine Erkenntnis eben da, dass die Strukturen vorrangig das sind, was angepasst werden muss. Und alles andere verliert dadurch ja nicht an Bedeutung, aber ist dann trotzdem eben erstmal nachgeordnet, ja. Das Thema zwei volle Jobs kannst du ja jetzt auch sehr gut nachempfinden. Im Prinzip hast du ja vorher auch schon zwei Jobs gemacht, aber da waren es vielleicht nicht zwei volle, also mit Lehrer und Schreiben. Aber jetzt bist du ja eben nach wie vor voll im Lehrdienst tätig und hast eben die Tätigkeit bei den Clubfrauen. Wie bekommst du das alles unter einen Hut? Das ist für dich ja genauso eine Aufgabe wie eben für die Spielerin.
Also ich glaube, das große Lob muss da tatsächlich an meine Frau gehen, die viel abfängt, die durchaus auch mal Dinge macht, die man nicht unbedingt von einem Partner erwarten muss und dann sagt, ja na gut, dann dauert unser Film heute halt 4 Stunden und nicht nur eine, weil du halt zwischendrin oder zwei, weil du halt zwischendrin immer wieder telefonieren musst und das sind die Kleinigkeiten und die großen, dass ich manchmal halt einfach auch nicht da bin. Das ist tatsächlich was, wo das wird ohne sie nicht funktionieren. Das ist auch quasi der größte Liebesbeweis, den man geben kann, wenn man jemanden die Selbstverwirklichung in dem Fall ermöglicht. Und ich weiß das auch wirklich sehr zu schätzen. Und das ist durchaus schwierig, mit dem eigenen Gewissen manchmal vereinbar. Sie sagt dann teilweise aber auch, also sie hat zu mir letztens auch mal gesagt, du hast dich in dem Jahr jetzt so anders, aber zum Positiven entwickelt, dass das durchaus auch was ist, was sie gerne mitträgt. Aber es ist eine Aufgabe und dass sie das erfüllt, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist das eine, das andere ist wenig Schlaf. Das ist einfach so. Zum anderen ist es aber dann, und das kommt eben auch noch dazu, es hat sich, das klingt jetzt total pathetisch, aber es hat sich keine Sekunde wie Arbeit angefühlt. Weil es tatsächlich das ist, was ich schon immer in irgendeiner Form machen wollte. Und dementsprechend ist es so ein komplett Aufgehen in dem und irgendwelche, was weiß ich, habe gestern noch Spielerinnenlisten für mögliche Neuzugänge noch erstellt, weil ich, obwohl ich schon 3-mal drüber gegangen bin, habe ich gesagt, jetzt mache ich nochmal und es macht mir so viel Spaß und ich gehe darin so auf in meinem, ja, also Osman bezeichnet mich immer als so einen Nerd in irgendeiner Form und das stimmt auch, weil ich eben in diesem Nerdtum auch aufgehe und dementsprechend, ja, man spürt es dann gar nicht, wenn man halt, was weiß ich, in der Woche mal so viel gearbeitet hat. Und da kommt dann wieder die Frau ins Spiel, die dann auch zu einem einfach mal sagt, so und jetzt ist mal gut, weil ansonsten bist du gedanklich komplett weg und denkst nur da dran, sitzt, mach mal was anderes auch. Und da kommen dann auch die Kinder ins Spiel, die einen dann tatsächlich, also ist auch sowas, ne? Also ich habe ja vom Aufstieg erzählt und von dem Tag, also zwischen 3.45 Uhr ins Bett und 17 Uhr Scouting-Sitzung war um 7.30 Uhr mein Sohn am Bett und hat gesagt, Papa, du hast doch gesagt, wenn ihr aufsteigt, dann bauen wir das Bruchtal-Set aus Lego. Ja, wir waren aufgestiegen und das Bruchtal-Set aus Lego war da, also saßen wir um 7.45 Uhr am Tisch und haben Lego gebaut. Und ich war völlig übermüdet, aber das war egal, weil das muss man halt dann auch machen. Das gehört dann auch dazu.
Ja, auf jeden Fall. Ihr seid als Tabellenzweite aufgestiegen und wir haben es schon angesprochen, Osman Çankaya wird sich künftig auf die Rolle als sportlicher Leiter konzentrieren. Wie viel Wehmut hast du auch, wenn du weißt, dass sich in der Zusammensetzung da jetzt was ändern wird oder überwiegt auch so der Tatendrang und die Energie irgendwie mit einer neuen Herausforderung wieder?
Also Wehmut ist auf jeden Fall da, weil ich glaube, die Konstellation und wie das Ganze gelaufen ist, das ist was auch wirklich für immer bleiben wird. Also das ist eine Erinnerung, die einen sehr, sehr stark prägt. Andererseits bin ich schon auch der Meinung, dass ja im Erfolg die größten Fehler gemacht werden. Und wenn man dann im Erfolg sich nicht anpasst und sagt, ja, wir machen jetzt einfach so weiter, dann kann einem schnell das böse Erwachen blühen. Und dementsprechend ist es einfach nötig. Also ich sehe das dann tatsächlich rational. Ich sehe es muss sein, weil er ja einfach nicht beides leisten kann in der Intensität. Also ich habe das, was ich erzählen kann, im Vorlauf vom Pokalspiel konnte er teilweise Trainings nicht leiten, weil er so viel Organisatorisches zu tun hatte. No. Und das geht einfach nicht. Das ist auch für den Menschen an sich, also das hört er sehr ungern, aber wenn man sich die Bilder von ihm vom Saisonstart anschaut und vom Saisonende, dann sieht man, wie sehr die Saison ihm mitgenommen hat. Und da muss man dann einfach auch sagen, er muss sich in irgendeiner Form für eine Seite entscheiden. Und er sieht sich eben auch aufgrund dessen, dass das hat schon auch einen Grund, warum zum Beispiel ich solche Termine wie heute mache oder auch am Montag in einem anderen Podcast oder auch im Fernsehen. Und er nicht, weil er halt einfach diese Öffentlichkeit überhaupt nicht mag. Und er sagt dann auch selber, ja, aber wenn ich die Öffentlichkeit nicht mag, kann ich kein Bundesliga-Trainer sein. Das ist einfach, weil es einfach zum Job gehört. Und das ist dann auch eine Entscheidung, wo ich sage, also da habe ich größten Respekt vor, dass man dann in dem Moment sagt, ja, meine Reise ist jetzt hier zu Ende und ich arbeite woanders weiter. Und die Arbeit, die ja als sportlicher Leiter oder als Abteilungsleiter Frauenfußball, je nachdem, ich weiß gar nicht, wie die offizielle Bezeichnung derzeit ist, die er da macht, die ist ja auch sehr gut. Mhm. Und der Kader, der da aufgestiegen ist, der ist ja auch in sehr, 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 sehr großen Teilen sein Werk. Und das zeigt ja auch, dass er das kann. Natürlich kann er die andere Komponente auch. Aber ich finde, ich habe großen Respekt vor der Entscheidung, in dem Moment tatsächlich zu sagen, egal was ist, ich habe vor der Saison gesagt, ich mache das jetzt noch eine Saison, aber dann ist Schluss. Und jetzt dann nicht plötzlich umzuschwenken und zu sagen, ja, aber Bundesliga will ich jetzt schon noch machen, sondern tatsächlich zu sagen, ich sehe mich als in irgendeiner Form als Funktionär, als jemand, der die Organisation, die sportliche Leitung macht, aber nicht als derjenige, der täglich auf dem Platz arbeitet. Das finde ich, ja, also nötigt mir großen Respekt ab, auch wenn ich es persönlich natürlich schade finde. Andererseits, ne, er Teile der Mannschaft war er jetzt, glaube ich, zwischen 5 und 7 Jahre lang der Trainer. Mhm. Und da dann auch mal zu sagen, so, wir brauchen jetzt einen neuen Impuls, ist vielleicht auch nicht verkehrt.
Drängt sich natürlich, also jetzt nicht für die anstehende Saison, aber langfristig die Frage auf, hast du denn Ambitionen in Richtung Trainer? Kannst du dir vorstellen, Scheine zu machen und auch in diesen Bereich reinzuwachsen?
Das ist tatsächlich gar nicht meins. Das habe ich jetzt auch in dem Jahr gemerkt. Also, weil es einfach, also meine Rolle irgendwann während der Saison war ja sowas wie ein Co-Trainer-Analyse, auch wenn, ne, also ich war auf dem Spielberichtsbogen immer als Trainerassistent vermerkt auch. Das heißt, was weiß ich, wir haben uns auch beraten über Auswechslungen oder Umstellungen oder sonst irgendwas. Aber ich merke, dass die tägliche Arbeit auf dem Platz einfach tatsächlich auch nichts für mich wäre, weil das mir gar nicht so, ja, das liegt mir gar nicht so sehr. Und ich bin, das muss ich auch sagen, das habe ich jetzt auch in dem Jahr gemerkt, ich bin kein besonders guter, schneller Analyst, was ein Spiel angeht. Das heißt, ein Spiel lesen aus dem Spiel raus, kann ich nicht besonders gut. Also ich glaube, auch nicht sehr schlecht, aber nicht besonders gut. Und ich finde, wenn du Trainer bist, muss das eine deiner großen Qualitäten sein, dass du ein Spiel schnell lesen kannst. Weil du musst schnell reagieren können. Und das kann ich gar nicht. So meine Stärken liegen tatsächlich eher in dem langfristigen und in dem Überblick. Und dementsprechend würde ich, also ich kann mir schon vorstellen, weiter in diesem, in dem Scouting-Bereich und in dem Analysebereich zu bleiben. Aber ich denke, da ist auch noch viel Potenzial. Also es gibt ja beispielsweise noch keine institutionalisierte Scouting-Verband oder sowas. Also, dass man in irgendeiner Form da dran arbeitet und im Scouting Strukturen setzt und da weiterarbeitet, das kann ich mir vorstellen, aber auf die Bank in irgendeiner hauptverantwortlichen Funktion, also jenseits, was weiß ich, wenn meine Tochter jetzt tatsächlich sagen würde, ich gehe jetzt komplett in den Verein, dass ich dann eine U11 oder so übernehmen würde, wenn es die Zeit zulassen würde, das ist was anderes, aber das ist Breitensport. Das kann ich mir vorstellen, aber mehr traue ich mir auch einfach ehrlich gesagt nicht zu.
Wenn man sich euren Staff anschaut, wenn ich niemanden übersehen habe, ist der aber rein männlich, oder? Wie wichtig, glaubst du denn, ist es in so einem Staff auch jetzt langfristig Frauen einzubinden?
Also wir sind ja noch auf Trainersuche, das kann sich ja dann ändern. zum anderen haben wir tatsächlich drauf geguckt. Also unsere Teammanagerin ist eine ehemalige Spielerin. Das ist wichtig, dass die als Verbindungsglied auch auf der Bank sitzt. Physiotherapeutinnen sind auch zwei Frauen. Das finde ich absolut wichtig, dass du das drin hast und dass du in irgendeiner Form auch das förderst. Wir werden wahrscheinlich, also unsere Nachwuchskoordinatorin ist auch weiblich, also die trainiert die U20 nächstes Jahr und hat dieses Jahr die U17 trainiert. Und wir gucken, inwiefern wir sie einbinden können, auch in der ersten Mannschaft. Die hat dieses Jahr auch schon ein Spiel der ersten Mannschaft trainieren dürfen, weil Osman nämlich nach 4 gelben Karten gesperrt war. Da schauen wir schon drauf. Also das wollen wir tatsächlich auch. Das finde ich wichtig. Ich finde aber schon auch, dass das gar nicht, also ich finde es gar nicht so schlecht, das sagt sich als Mann immer so einfach, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn da Männer sind, aber ich finde...
Das hört man von Männern ab und zu, ja.
Das hört man von Männern ab und zu. Ich finde schon, also ich dass das jetzt nicht das Hauptkriterium sein kann, auch jetzt bei uns in der Trainersuche oder so, aber es spielt natürlich schon eine Rolle und es ist auch sinnvoll, wobei ich es interessant finde, wenn man mit den Spielerinnen spricht, die sagen, auf der Trainerposition ist ihnen das völlig egal. In der Betreuungssituation, also eben bei der Teammanagerin oder so, da ist ihnen das schon wichtig.
Ja, oft kennen sie es halt nicht anders, ne? Und sie haben natürlich auch andere Chancen, dann später in diesen Bereich reinzuwechseln. Deswegen finde ich immer die Frage schon wichtig, wie da irgendwie mit drauf geschaut wird. Du hast jetzt aber gerade eure U20 angesprochen. Ihr habt ja eben auch einen Nachwuchsleistungsbereich. Hast du da auch Berührungspunkte und beziehungsweise darüber, ja, also auch darüber hinaus gedacht, wie wichtig ist es von den Jugendteams an, eine Spielphilosophie zu entwickeln?
Also bei uns ist es tatsächlich so, du könntest aus der U17 oder der U20 eine Spielerin nehmen und sie 1:1 in der ersten Mannschaft einsetzen, weil sie wüsste, was zu tun ist. Mhm. Weil die Philosophie und die Art und Weise, wie wir spielen, tatsächlich identisch ist. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, weil du dadurch eben auch genau das erzeugst. Also wir hatten die ganze Saison über Spielerinnen aus der U17, teilweise auch aus der U20 im Training mit dabei, weil die einfach die wissen, wie das läuft und die können das auch sofort umsetzen, ihre Rollen. Und das macht die tägliche Arbeit viel, viel einfacher. Und es führt auch noch dazu, dass wir so ein bisschen unverkennbar sind im Stil. Also du erkennst sofort, das ist der erste FC Nürnberg oder das sind die Frauen des ersten FC Nürnberg, die da spielen. Und das wollen wir auch, weil das für uns auch wichtig ist, dass, weil wir uns, und jetzt kann man das auch so ein bisschen verbinden, auch ein bisschen von den Personen unabhängig machen wollen. Mhm. Weil das, ich glaube, da ist tatsächlich Mainz ein gutes Vorbild, dass man Strukturen hat. Ich weiß nicht, wie spielerisch ist, dafür stecke ich zu wenig drin, aber zumindest
auch so.
Ja, also dass du sagen kannst, wenn eine Person aus welchen Gründen auch immer wegbricht, kann ich sie schnell durch jemand anders ersetzen, weil die Strukturen passen. Und das gilt auf dem Feld und das gilt neben dem Feld.
Ja, ich finde tatsächlich, also da bin ich natürlich, hast du gerade schon richtig angemerkt, auch geprägt durch die lange Begleitung von Mainz 05, aber dass du sowohl was das Spielerische angeht, als auch eben was so eine Form von, ich sag mal, Trainer in Ausbildung angeht, von unten nach oben eine hohe Durchlässigkeit hast, dadurch, dass eben die Philosophie die gleiche ist, finde ich total wichtig. Und also bei Mainz 05 sieht man es im Aktuellen ja jetzt gerade auch wieder, so einer aus dem Trainerstaff bei den Profis, einer der beiden Co-Trainer wechselt jetzt in den Nachwuchsbereich eines anderen Vereins und aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum wird eben ein Trainer hochgezogen, weil genau dieses Verständnis eben halt übergreifend da ist. Ich glaube, dass das für Vereine, die jetzt vielleicht nicht in den Top 3 sind, also denen schadet es sicherlich auch nicht, aber für die anderen ist es auch einfach eine Voraussetzung, um eben mitspielen zu können, so im Chor der Großen. Eine abschließende Frage vielleicht noch. Der Frauen- und Mädchenfußball ist jetzt zurückgekehrt unter das Dach des Gesamtvereins oder eingezogen unter das Dach des Gesamtvereins. Wird das für euch irgendwelche Auswirkungen haben? Was erwartest du da? Ist das eine Geschichte, die euch im Alltag betrifft? Oder ist es was vielleicht in puncto Sichtbarkeit nochmal was verändern kann?
Also wir haben in der letzten Saison ja die Strukturen schon mitnutzen dürfen. Mhm. Und man merkt da eine deutliche Verbesserung. Einfach weil wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir sagen, wir haben einen eigenen Pressesprecher ab der nächsten Saison, der nur für die Frauen zuständig ist, der also bisher noch 50-50 gemacht hat. Und das wäre aber auch wahrscheinlich auch ohne Aufstieg so gewesen. Wir haben einen Pressesprecher, der alles macht. Wir haben, der die Kommunikation nach außen macht, also Social Media und so weiter, läuft alles dann auch über ihn. Wir haben in der Vermarktung eine Account Managerin, die nur uns macht. Das sind schon Sachen, die deutlich helfen, mhm. Die Dinge deutlich einfacher machen. Zusätzlich ist es schon so, also ich weiß, dass Dieter Hecking unter den Fans der Männer nicht unbedingt so immer wohl gelitten ist aufgrund seiner Entscheidungen. Ich muss aber sagen, für uns im Frauenbereich ist er ein absoluter Glücksfall, weil er uns in jeder Hinsicht unterstützt. Mhm. Und da auch sagt, ja, das ist unterstützenswert und macht es und da auch einerseits Rückendeckung, aber andererseits auch freie Hand lässt. Und das ist was glaube ich, nicht selbstverständlich ist. Das gilt für den anderen Vorstand, für Nils Rosso auch. Aber mit Dieter Hecking hat man halt sportlich mehr Berührungspunkte. Und das ist schon was, wo ich sage, da kann man von profitieren, einfach auch. Also in meiner, ganz, ganz einfaches Beispiel, in meiner persönlichen Arbeit, ich arbeite jetzt, die Männer haben einen Datenscout angestellt, der heißt Marian Tukaric, und wir arbeiten einfach zusammen an vielen Dingen, was jetzt Datenanbieter oder Entwicklung von Parametern für Spielerscouting und so angeht. Also da arbeiten wir einfach zusammen und das ist auch was, wo ich sage, das hilft uns einfach und da ist die Zusammenarbeit auch gut. Und so vom Gefühl her ist es natürlich einfach auch so, ja, man ist wieder ein Verein und das gehört dann alles zusammen und dann passt es auch irgendwie zueinander.
Sehr schön. Lieber Flo, dann danke ich dir für deine Zeit und für die spannenden Einsichten. Das hat großen Spaß gemacht mit dir. Sehr schön, dass du hier zu Gast warst. Danke.
Sehr gerne.
Und euch da draußen, liebe ZuhörerInnen, danke ich ebenfalls für die liebevolle Begleitung dieses Podcasts, auch in der nun zu Ende gehenden Staffel. Ich wünsche euch allen einen tollen Sommer. Schaut die WM der Frauen. Es ist so wichtig und gut, dass sie jetzt übertragen wird. Schenkt den Spielerinnen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen und beschäftigt euch mit dem, was sie da tun. Das wird oder kann auf jeden Fall ziemlich großartig werden da im Sommer. Wir hören uns im August wieder. Passt auf euch und aufeinander auf. Ciao.